Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sonderausgabe von Total Clearance zur Verlobung von Jack Liesowski und natürlich zum Seniorentitel von Joe Perry. Nein, Spaß beiseite, das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu. Wir haben nur noch wenige Tage und 12 vollgepackte Snooker-Monate, über die wir hier sprechen werden bei Total Clearance in diesem Jahresrückblick, den wir mal ein bisschen anders aufziehen werden oder mal versuchen werden, das alles irgendwie unter einen Hut zu bringen, was da in den letzten 12 Monaten geschehen ist, denn das war eine ganze Menge. Und das mache ich hier natürlich nicht alleine, sondern heute mal in Komplettbesetzung. Hallöchen, Kati!
Hallo Christian, meine Güte, was liegt da für ein Jahr hinter uns? Ich fand, das war ein sehr emotionales Snookerjahr, auch für mich persönlich. Also da ist irgendwie viel passiert und gleichzeitig ist so viel passiert. Ich glaube, wir werden das gar nicht unterbringen. Als ich so über alles nachgedacht habe, dachte ich mir so, ja, wow, und dann ist das passiert und das und hier und da und der hat gut gespielt und der hat schlecht gespielt. Und dann immer, wenn du dachtest, okay, jetzt habe ich es langsam, dann tauchte nochmal Mark King irgendwie aus dem Sumpf aus und auf und dann hat irgendwas von sich gegeben auf Facebook und solche Geschichten. Und dann ist Alfie Burden auf den Tisch gestiegen. Ich weiß gar nicht, wie wir das alles und dann noch alle Maximum Breaks in dieser Sendung unterbringen sollen. Das wird ein hektischer Jahresrückblick. Das wird kein Spaß, das wird kein Urlaub. Also in dem Sinne, holt euch euren Glühwein, holt euch euren Kinderpunsch, macht's euch gemütlich und wir ziehen jetzt durch. Wir schuften, damit ihr euch jetzt entspannen könnt unter dem Weihnachtsbaum mit dem besten Snooker-Jahresrückblick.
Da haben wir uns etwas vorgenommen hier. Ja, es ist wirklich, ich habe beim Zusammenschreiben der Themen dachte ich so, normalerweise muss man da durch alle News durchblättern und sich mal so erinnern, was war denn da? Ich habe tatsächlich einfach relativ flüssig alles weggeschrieben und deswegen haben wir eine ganze Menge zu besprechen und deswegen schaffen wir das auch nicht zu zweit, sondern müssen heute wirklich in Komplettbesetzung antreten und deshalb auch natürlich herzliches Hallo an Noah.
Hallo, schöne Grüße an euch zwei. Ja, die Kathi hat es ja schon vorweggenommen. Es war wieder sehr, sehr viel los im heurigen Jahr. Aber ich bin immer wieder schockiert, wie schnell dann wirklich diese 12 Monate vergehen. Und ja, sitzen wir schon wieder da und müssen über einiges diskutieren, was so heuer im Snookerjahr passiert ist.
Und das werden wir absolut tun. Und Kathi hat schon gesagt, es war ein emotionales Jahr. Und das war es für mich persönlich tatsächlich auch. Denn ich war das erste Mal im Crucible. Wir haben die 1000. Folge Total Clearance aufgenommen. Flo Nüssle ist Snooker-Profi geworden. Also Kathi, wenn man das Jahr in nur wenigen Wörtern zusammenfassen möchte, dann kann man wirklich sagen, es war für uns auch persönlich ein Jahr mit enorm vielen Highlights.
Oh, absolut. Und das waren aber alles auch so Highlights mit Nebensätzen, finde ich, weil die dann durch so ganz kleine Momente noch besonderer gemacht wurden. Zum Beispiel Flo Nüssle wird Profi. Ja, wir haben so lange drauf hingefiebert. Und es ist nicht nur das passiert, sondern Flo Nüssle wird Profi und ist am nächsten Morgen bei uns bei Total Clearance in der Sendung und redet darüber. Ja, wir nehmen unsere 1000. Folge auf. Und wir kriegen eine Resonanz und eine Wertschätzung von Leuten, von Hörerinnen und Hörern, von World Snooker Tour, von Kolleginnen und Kollegen aus UK, sogar von Eurosport Deutschland, war ja noch nie da gewesen. Danke an Thomas Hein dafür. All diese Nebensätze, ne, du bist im Crucible zum ersten Mal und wir geben uns da quasi die Klinke in die Hand und dürfen mit zwei Leuten von Total Clearance dort vertreten sein. Das sind alles diese Nebensätze, die nochmal eins draufsetzen, finde ich. Alex Widau holt die Medaille bei den World Games und schickt uns aus dem Flugzeug noch eine Sprachnachricht zusammen mit Felix Frede. Das sind wirklich die Momente und die Nebensätze, die dem Ganzen nochmal eine ganz andere Emotionalität geben, fernab der Hauptschlagzeile eigentlich. Es war wahnsinnig emotional. 1000 Folgen, jetzt sind wir schon bei über 1100. Ich meine, wo soll denn das enden? Es ist doch unfassbar, dass wir das wirklich durchgezogen haben. Das ist schon krass und dass wir es so schön feiern konnten. Ne? Und noch mit dem Interview mit David Grace auch aus Berlin, die ganzen Stargästen, Mark Selby, der gratuliert hat, Karen Wilson, der gratuliert hat. Es war ein wildes Jahr. Auch eins finde ich, wo wir ein bisschen an die, also ich persönlich karrieretechnisch auch an die Grenze gekommen bin, dessen, wie viel ich an Folgen aufnehmen kann. Und wir hatten uns noch einige Specials vorgenommen, die wir auch nicht geschafft haben, weil es einfach, weil die Ressourcen nicht da waren, ne? Auch das gehört so ein bisschen dazu, für mich der negative Nebensatz quasi, dass nicht alle Vorsätze wir auch einhalten konnten. Aber was für ein Jahr. Es war unfassbar. Und ohne Noah hätten wir es auch nicht geschafft. Also gerade eben mit den anderen Sachen in unserem Leben, die unsere Aufmerksamkeit fordern, dass wir Noah jetzt so richtig fest im Team haben.
Ja, da sind wir wirklich sehr, sehr zufrieden. Wie resümierst du denn dein Jahr, Noah? Das ist ja jetzt quasi das erste Voll-Snooker-Total Clearance-Jahr gewesen für dich mit sehr vielen Einsätzen, für die wir auch sehr dankbar sind. Und ja, so aus Österreich und mit einem österreichischen Profi jetzt, da expertelt es sich doch ganz anders und einfacher, oder?
Naja, ich gebe schon zu, durch die Podcast-Aufgaben verfolgt man natürlich das Snooker-Geschehen dann noch einmal intensiver, vor allen Dingen in den Wochen, wo man dann auch weiß, dass man über das sprechen sollte. Und dadurch bleibt natürlich auch einiges besser im Kopf hängen und man merkt sich bei diesen vielen Turnieren dann auch leichter, wer welches Turnier gewonnen hat. Das ist mir heuer wirklich aufgefallen. Und natürlich aus österreichischer Sicht das Highlight natürlich der Profi-Einzug von Florian Nüssle. Das merkt man auch hierzulande bei der Berichterstattung, in den Tageszeitungen, auch in den TV-Medien. Also da ist schon ein guter Schritt in die richtige Richtung vollzogen worden, auch hier in Österreich. Das tut natürlich gut, wenn man so ein Aushängeschild dann auch wirklich jetzt auf der Tour hat. Und es wird wirklich in unregelmäßigen Abständen zwar, aber dann doch über die Ergebnisse berichtet. Und man bekommt da schon einiges mit, dass auch hier das Interesse größer geworden ist. Und das ist natürlich für mich auch sehr, sehr erfreulich heuer gewesen.
Ja, das Interesse könnte in Deutschland, wir haben da gerade mit TC darüber gesprochen, das hört ihr dann in Richtung European Masters, sage ich schon. Schön wäre es, wenn es das gäbe, in Richtung German Masters. Das wäre auch schön, wenn es hier so wäre. Aber ja, Kati, dann lass uns doch auch über Flo tatsächlich reden und mit Flo beginnen. Denn der ist ja schon so ein bisschen unser Protégé hier von Total Clearance. Wir haben, glaube ich, würde ich sagen, also zumindest lass uns kommen, lass uns mindestens 1%igen Anteil am Profi werden von Flo reinholen mit unserer Aktion Mach Flo zum Profi, mindestens, oder? Das war eigentlich für uns so ein bisschen der Moment des Jahres. Wir haben da mitgefiebert, also ich habe mitgefiebert, du hast dich nicht getraut, du konntest gar nicht zugucken. Und ich habe gesagt, der macht das. Und du hast die ganze Zeit nur gesagt, hör auf, mir das zu schreiben, hör auf, das geht noch schief. Also das war, glaube ich, ich glaube, wir haben selten so viel kommuniziert wie erstens während ich im Crucible war oder davor und zu dem Moment, wo Flo Profi wurde.
Das stimmt. Also ich glaube, wir haben uns beide noch nie so hysterisch erlebt wie zu diesen beiden Momenten. Ich würde sagen, fast in gleichem Maße tatsächlich. Nee, das stimmt. Das erinnere ich mich auch. Ich erinnere mich, als wäre das gestern gewesen. Ich habe das mit geschlossenen Augen geguckt. Ich habe den Stream angemacht und saß da wirklich, ich habe mir die Augen zugehalten davor und wollte es ja echt nicht wahrhaben. Und wollte vor allem nicht, dass du es jinxst. Und es war ein klarer Sieg da am Schluss. Es war nicht mal knapp. Das ging ja nicht in Entscheidungsframe oder sowas. Aber ich konnte nicht. Also es war. Mir war es zu viel. Ne? genau, was für ein Moment. Und dann hat er es tatsächlich geschafft. Und dann wurde er Profi auf diese Art und Weise. Da musst du ja so unfassbar viele Frames gewinnen in diesem Format, um dich durchzuspielen. Und das hat er gemacht. Und damit ging ja dieser lange und sehr steinige und sehr knapp verpasste Weg wirklich zu Ende. Und seitdem ist er auf der Tour. Ist nicht leicht, ne? Auch die Auslosungen waren bisher nicht freundlich zu ihm, aber die Chance besteht weiter, dass wir bald unser Flo-Nüssle-Supermärchen bekommen und ich tippe da ganz fest auf Berlin. Und er hat auch schon hier was gerissen auf der Main Tour, total tolle Frames gespielt. Ich habe schon wirklich super Snooker von ihm auch gesehen. Es fehlen noch so ein bisschen die Ergebnisse, aber ich denke mal an Michael Georgiou. Ich meine, der hat in seiner ersten Profisaison kein Match gewonnen und hat dann Jahre später das wichtigste Ranglistenturnier in der Snooker-Geschichte gewonnen, nämlich das Shootout. Also da ist alles drin. Und Es wäre auch irgendwie nicht Flo's Weg, oder wenn das jetzt so total geflutscht wäre. Aber das kommt noch. Das kommt noch. Weil also ich finde, man sieht, was für ein krass guter Spieler er ist und auch nochmal, wie er sich entwickelt hat im Vergleich zu vor, keine Ahnung, 2 Jahren, wenn du ihn beim hier in Deutschland beim Grand Prix gesehen hast, habe ich mit Rüsselsheim oder so. Das ist schon, der ist jetzt wirklich ein Profi und das sieht man ihm halt an. Und das, also das allein freut mich schon, egal was die Ergebnisse jetzt noch bringen werden. Der ist ein Snooker-Profi. Flo Nössle ist ein Snooker-Profi und er spielt wie ein Snooker-Profi und er hat diese Aura von einem Snooker-Profi. Und wie gesagt, die Ergebnisse. Das wird schon noch. Das lassen wir uns mal für 2026 übrig. Und im Idealfall fürs Tempo-Tempo, ne? Aber ja. Genau. Nee, also was war das für ein Moment? Und wie gesagt, er kam dann direkt zu uns in die Sendung quasi und war ja auch seitdem nochmal da als Gast, um so ein bisschen von den ersten Wochen als Profi zu berichten und wird auch nicht zum letzten Mal Gast bei uns gewesen sein. Und ja, ich bin so stolz. Ich platze wirklich vor Stolz auf den Flo. Dass er es geschafft hat und ja, dass er ist jetzt einfach Snooker-Profi. Und ja, er ist natürlich viel großzügiger und würde uns wahrscheinlich noch mehr Prozente einräumen, obwohl es nicht stimmt. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, das Wichtigste für uns. Wir haben euch unser Allerbestes gegeben, um ihn zu unterstützen und zum Profi zu machen. Und da bin ich schon auch stolz drauf. Genau. Und wie viel Prozent es auch immer beigetragen hat, wir haben das Maximum, haben wir rausgeholt.
Ah, Maximum, auch so ein gutes Stichwort, aber da kommen wir später zu. Wir müssen erstmal die wirklich allerwichtigsten Themen des Jahres abräumen. Und ich glaube, für uns persönlich war Flo Nüßles Profi-Debüt natürlich ganz besonders. Aber eine Schlagzeile hat natürlich das Jahr 2026 dominiert und das ist der WM-Titel von Zhao Shintong. Nicht nur irgendwie ein WM-Titel, sondern als erster Amateur, auch wenn er streng genommen bereits für die Main Tour wieder qualifiziert war, als erster Asiate nach der Sperre ein Durchmarsch durch die Quali als Qualifikant Weltmeister geworden. Also das ist ein Triumph, über den man sich streiten kann, aber den man sportlich natürlich unfassbar hoch ansetzen muss nur.
Naja, das ist ja über jeden Zweifel erhaben, diese Leistung. Und wir haben sie schon vor seiner Sperre gesehen, unter anderem mit dem Titel bei der UK Championship, dass der wirklich imstande ist, Großartiges am Snookertisch zu leisten, aber dass er dann wirklich es schafft, aus der Quali heraus alle Matches zu gewinnen, dann auch in Sheffield wirklich so groß aufzuspielen, dass er am Ende den Titel holt, das kam dann für mich dann doch trotzdem noch überraschend. Obwohl man natürlich gesagt hat, wie er sich dann qualifiziert hat, den willst du als gesetzten Spieler nicht haben in der ersten Runde. Und irgendwie war es ja dann so, dass er schon gar nicht mehr gefordert wurde, weil einfach auch, glaube ich, die erfahrenen Kontrahenten oft einmal nicht gewusst haben, wie es mit der Situation einzuschätzen ist, weil einfach er jetzt doch eine Zeit lang weg war und alle auf ihn geschaut haben als Amateur, obwohl du hast es richtig gesagt, er ja kein wirklicher Amateur war mit seiner Vorgeschichte, war ja schon Top-10-Spieler. Aber im Endeffekt muss man sagen, sportlich ein absolut verdienter WM-Titel, hat die Matches vor allen Dingen hinten raus wirklich souverän gewonnen, wurde, das muss man auch dazu sagen, am Schluss vor allen Dingen Halbfinale, Finale nicht mehr wirklich gefordert, aber du musst die Matches erst trotzdem gewinnen. Und die Bilder danach, der Empfang in Shenzhen vor heimischem Publikum in China, die gingen da um die Welt im asiatischen Raum. Also das muss man schon sagen, in der Hinsicht stand Snooker in den Schlagzeilen. Für uns war das natürlich immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, eben mit dieser Sperre davor, wo eben auch von britischer Seite auch in den Medien oft einmal sehr viel verschwiegen wurde und gerne nicht darüber gesprochen wurde. Das haben wir auch bei der WM kritisiert. Aber noch einmal sportlich muss man sagen, ein verdienter Weltmeister. Und jetzt haben wir endlich diese Thematik eben auch aufgelöst. Wer wird denn nun der erste chinesische Weltmeister sein, der erste asiatische überhaupt? Es wurde Zhao Shintong.
Er wurde es und es war irgendwie so ein bisschen Triumph, es war so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Während des Turniers hatte man das Gefühl, also zumindest hatte ich das, Kati, ich weiß nicht, wie es dir da ging, weil er ist ja sehr ungefährdet durch die Quali gekommen. Das waren ja, ich glaube, letztendlich, ich glaube, nur gegen Long Zhiyuan und zum Schluss nochmal dann gegen Elliot Slezer wurde er da gefordert. Ansonsten war das ja relativ leicht. Dann ging es ins Turnier rein. Jack Jones als ersten Gegner bekommen. Finalist des Vorjahres gewesen. Der Druck da eindeutig. auf Shintong, auf Jack Jones, dann hätte er den Titelverteidiger eigentlich bekommen müssen. Kyron Wilson, der schied dann aus, bekam dann Lei Pei Fan. Danach gab es Chris Wakelin, der davor das Match gegen Mark Allen ja so gut dominiert hatte. Und dann ja zwei absolut souveräne Siege gegen Ronnie O'Sullivan und Mark Williams zum Schluss. Keiner konnte ihn wirklich fordern. Keiner hat ihn, ich glaube, es waren auch mit die wenigsten Frames, die jemals jemand gewinnen musste. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, Rekord war es jetzt, glaube ich, nicht, aber es waren teilweise ja sehr klare Ergebnisse. Und was dann mitgeschwungen ist die ganze Zeit, man erwartete das dann, dass Zhao Shintong vielleicht um den Titel sogar mitspielen kann. Gleichzeitig war dann immer so, dann muss man ja das doch so ein bisschen thematisieren, was davor los war. Die Sperre, der ganze Manipulationsskandal rund um die Chinesen. Das wurde aber gar nicht wirklich thematisiert. Und mir ist es jetzt gegen Ende des Jahres dann um den Finaleinzug von Zhang Bingyu bei den Scottish Open dann auch wieder aufgefallen. So richtig ran an das Thema möchte da keiner. Und es ist eigentlich vielen unangenehm, vor allem bei Zhang Bingyu, spielt ja auch nochmal eine ganz andere Dimension mit als bei Zhao Shintong, der ja nicht, zumindest nicht nachweisbar betrogen hat. Bei Zhang Bingyu sieht das schon ganz anders aus. Und das ist eine Sache, an die werden wir uns gewöhnen, weil die anderen Spieler werden auch irgendwann zurückkehren. Und wenn dann so ein Yan Bingtao vielleicht mal wieder da ist, da schwingt irgendwie ein ungutes Gefühl bei mit rum.
Ja, weil man die Dinge nicht vernünftig aufgearbeitet hat. Und das rächt sich. Ich habe das Gefühl, man torkelt immer noch durch diese Gesamtproblematik durch, wie in diesem Szenario um Thanawat Thiraphong bei Poon, oder? Der dann plötzlich nicht mehr sich qualifizieren durfte. Also da irgendwie so richtig hat man den Umgang mit dem Thema immer noch nicht gefunden und es ist jetzt doch Jahre her und es war ja zumindest im Fall von Zhao Shintong wirklich absehbar, dass der so kurz gesperrt sein würde, dass er zurückkommt und dass er das Talent hat, da sofort wieder zurückzukommen und präsent zu sein. Also, und dann selbst als er sich ja auf, also alles in Grund und Boden gespielt hat, als Amateur, als er wieder mitspielen durfte, hat man, glaube ich, nicht die richtigen Schritte unternommen. Und ich sehe das jetzt nicht nur in der persönlichen Reflexion des Themas, sondern auch in den Reaktionen auf Social Media, wo sehr viel Misstrauen da ist. Und sehr viel Häme und Zynismus im Umgang mit chinesischen Spielern. Und das bräuchte es ja nicht, wenn man Sachen mal klarer benannt hätte und wenn man diesen Manipulationsskandal besser aufgearbeitet hätte. Ohne dass ich jetzt hier das perfekte Kochrezept für den Umgang damit in der Schublade liegen hätte. Aber ich werde auch nicht dafür bezahlt, dass ich das habe. Ne? Ich merke nur, dass die Problematik nicht abgeebbt ist, auch nicht mit dem WM-Titel für Zhao Shintong. Ich habe, also sportlich, der hat das krass gut gewonnen, ne? Völlig klar. Ich hätte mir gewünscht, dass es in einem anderen Jahr passiert, weil das war jetzt schon, das war viel auf einmal und es hat viel auch wieder hochgeholt. Also ich meine, ich denke ja auch noch an die Zeit zurück, als wir darüber berichten mussten, über den Manipulationsskandal. Oder Christian, wir haben ja das Gefühl gehabt, wir müssen vorher noch ein Jurastudium abschließen vor der nächsten Sendung. Immer und immer wieder diese Details und diese Feinheiten und ja nichts Falsches sagen, aber auch irgendwie knallhart berichten wollen. Diesen Eiertanz, in den wir uns reingeworfen haben, aber in den eben viele andere sich nicht reingeworfen haben. Und die Spätfolgen davon sind immer noch extrem spürbar. Trotzdem natürlich Glückwunsch an Zhao Shintong. Wenn ich ans WM-Finale denke, denke ich vor allem ehrlicherweise an unser gemeinsames Gucken, oder? Mit Lula bei dir auf der Couch. Also das war für mich jetzt noch mehr Highlight als das eigentliche Match im Finale, bin ich ehrlich. Genau, das war für mich auch so ein prägender Moment der WM. Was mir auch wieder zeigt, für mich war es ein sehr emotionales Snooker-Jahr, in dem Sinne, dass eigentlich meine Highlights immer mit Leuten zu tun hatten, die ich kenne, auch wenn die nicht jetzt gespielt haben, wir haben ja bloß zugeguckt, aber und also das Snooker ist für mich was sehr Persönliches geworden, ich glaube immer mehr mit den Jahren, aber dieses Jahr ist es mir besonders bewusst geworden. Das macht mir manchmal auch Sorgen, weil dann kann ich so ein Match zwischen Leuten, mit denen ich eh nichts zu tun habe, kann ich vielleicht gar nicht so genießen, wie ich es gerne würde. Weil ich irgendwie zurzeit brauche ich einfach so eine emotionale Verbindung zu einem Spiel, damit ich das so richtig genießen kann. Vielleicht auch wegen den ganzen Entwicklungen, die wir die letzten Jahre so durchgemacht haben. Und es ist ja auch nicht alles schlecht, weil ich meine, dieses Spieler-Anfangsseminar, wo jetzt ja auch der Flo war, auch wenn er nicht randlos begeistert war davon, aber man bemüht sich offenbar wirklich, diese Thematiken anzugehen jetzt schon direkt, wenn die Leute auf die Tour kommen. Ich glaube, das ist ja extrem wichtig und ein sehr, sehr guter Schritt. Also ich will jetzt nicht sagen, ne, dass da nichts richtig gemacht wurde im Umgang damit. Ich sage nur, wir beobachten auch jetzt noch die langfristigen Konsequenzen des schwierigen und nicht optimalen Umgangs damit.
Definitiv. Man sieht das spätestens dann immer, wenn während der Turniere mal ein Ball verschossen wird und der vielleicht dann mal etwas deutlicher verschossen wird, als man das sonst ganz gerne hat. Da gab es wieder etliche Szenen jetzt auch bei den Scottish Open. Und auch was du angesprochen hast bezüglich Emotionalität oder dass der Kontext, in dem man sitzt, eine ganze Menge ausmacht, das kann ich auch aus erster Hand berichten, weil ich glaube, an einem anderen Ort und mit anderen Personen hätte ich Hossein Wafai gegen Mark Williams im Crucible nicht überlebt. Insofern kann ich da...
Absolutes Highlight-Match der Saison. Das, ja,
unbedingt.
Auf die Liste.
Unbedingt. Du darfst doch jetzt schon dreimal raten, wer mein Flop-Spieler des Jahres ist. So, um das schon mal ein bisschen anzuteasern, was am Ende noch kommt. Ansonsten, WM-Titel Zhao Shuntong haben wir gesehen. Ansonsten ist es eigentlich unfassbar kurios, wie offen das Snookerjahr 2026 war. In der Saison
25, ne? Also Christian, warum soll ich denn, nehmen wir schon Jahresrückblick 2026 auf jetzt?
Natürlich.
Ach, der 2-1, wunderbar, strahlen wir nächstes Jahr wieder aus, herrlich.
Ein bisschen, müssen bei 1000 Folgen Tote Clemens, müssen wir irgendwann ein bisschen was raffen hier, also das geht so nicht weiter. Nein, natürlich, das Jahr 25 ist gemeint, vor allem aber natürlich die Saison, und deshalb habe ich 26 gesagt, die Saison 25-26. Ich habe das Gefühl, wir reden seit Jahren davon, dass die Breite in der Weltspitze so gut ist wie seit langem nicht, dass man eigentlich kaum mehr sagen kann, es dominiert der, es dominiert der, es dominieren nur ein paar Spieler. Und den endgültigen Beweis hat man ja diese Saison bekommen. 13 verschiedene Sieger in 14 Turnieren. Es gibt eigentlich, bis auf, kommen wir später dazu, nicht so viele Kandidaten, wo man sagen kann, die haben jetzt absolut das Jahr in Grund und Boden gespielt. Nur, also man hat das Gefühl, im Moment ist die Main Tour wirklich so offen wie nie.
Da gebe ich dir vollkommen recht und ich vergleiche ja Snooker immer gerne mit Darts und da läuft ja gerade die WM und da fällt mir dann schon ein Name ein mit Littler, den ich da als ganz klaren Favoriten sehe. Und wenn da jetzt nächste Woche die WM losgehen würde, dann könnte ich dir im Snooker beim besten Willen nicht sagen, wer da für mich der Nummer 1 Kandidat wäre. Also man sieht schon vor allen Dingen in diesem Jahr, was sich da getan hat. Eben, wir haben schon lange darüber geredet, die Breite muss besser werden und jetzt merkt man schon langsam, dass auch außerhalb der Top 16 wieder immer Namen vorstoßen und die Anzahl der unterschiedlichen Turniersieger, die geben wir uns da absolut recht und aus meiner Sicht kann sowas für den Sport immer noch gut sein, weil wenn ich im Vorhinein schon weiß, okay, einer von diesen zwei, dreien, der wird es am Ende machen, das nimmt dir ja auch ein bisschen die Spannung und jetzt kommen wir wirklich in den Genuss, dass wir da immer in jeder Woche fast neue Namen wieder sehen, die weit kommen. Jetzt eben auch bei den Scottish Open wieder zuletzt. Also für mich ist das wunderbar. Und was eben dieser schöne Side-Effekt davon ist, es entstehen einfach so wunderbare Geschichten, eben mit Wu Yisen, mit Jack Lisowski. Das ist natürlich diese emotionale Seite, von der ihr vorher schon gesprochen habt. Die entsteht da wunderbar. Und in diesem Jahr, da muss man wirklich sagen, was das betrifft, ist das wahrscheinlich eines der besten Jahre überhaupt gewesen bis jetzt in der Geschichte des Snooker.
Ja, und vor allem, dass zwei Amateure im gleichen Kalenderjahr Ranglistentitel holen, die beide ja auch von der Wertigkeit ähnlich sind. Zhao Shuntong bei der WM und Alfie Burden beim Shootout.
So.
das sieht man ja auch nicht alle Tage.
Da hinkt die WM nur wenig nach hinter dem Shootout. Ganz ein bisschen hinkt die WM nach.
Eben, eben. Also, ja, Debüttitel gab es für Jack Lizowski, für Weezer, für Alfie Burton und eigentlich müsste man Chris Wakelin auch noch mal so ein bisschen mit reinnehmen bei den Scottish Open. Der hat zwar seinen zweiten Titel geholt, aber ich glaube, der war ihm noch mal ein bisschen anders wichtig von der Bedeutung her. Ja, Kati, wenn ich an Debüttitel dieses Jahr denke, dann denke ich zum einen natürlich an den absolut verdienten von Wu, der davor ja so bittere Finals verloren hat, und natürlich Jack Lizowski. Was für ein Moment. Ich glaube, es gab selten einen Snookerabend, wo die Fangemeinde und den Kontrahenten, den er da im Finale hatte, schließlich da absolut mit ein, sich so einig war, dass das ein längst überfälliger und absolut verdienter Titel war. Auch wenn er am Ende ein bisschen hingestöpselt war. Aber wann können wir schon mal eine Aufnahme von einem Number One Snooker-Fan mit in den Podcast reinnehmen?
Das war auch so ein absolutes Highlight, oder? Als der uns unser Lieblingspinguin ein Statement abgegeben hat nach Jahren des Leidens um Jack Lizowski. Ja, als er das gewonnen hat, das war schon krass. Und ich glaube, das hat echt alle mitgenommen, wie er sich diesen Titel geholt hat. Ich merke es dran, weil es mich mitgenommen hat. Und ich war noch nie ein großer Jack Lizowski-Fan und hab dann auch irgendwie ihm dann irgendwie den Titel nicht mehr gegönnt, ehrlich, weil wenn du es so oft irgendwie vergeigst, dann ist es vielleicht auch nicht deins. Und dann, ich mochte auch diese ewigen Diskussionen, nicht, ist das jetzt diese Woche, die Woche von Jack Lizowski, so das war einfach, das war nicht meins. Und trotzdem hat er mich dann über das Turnier hinweg echt mitgenommen. Und ich habe dann auch mitgefiebert. Und dann im Finale habe ich wieder so ein bisschen den Spaß dran verloren gehabt. Ich dachte, nee, komm, jetzt kannst du doch nicht so, du weißt doch diese Phase, ne, in dem Finale, wo einfach bei beiden gar nichts ging. Dann dachte ich mir, ey, Jack Lizowski, du kannst jetzt nicht so spielen in dem Finale. Wenn beim Judd Trump gar nichts geht, dann musst du das doch jetzt nutzen und nicht noch schlechter spielen. Und dann hat er sich aber irgendwie dann, hat er mit ehrlicherweise auch Glück dann ein bisschen die Oberhand immer behalten. Und als er das dann echt gewonnen hatte, so, ja, ich saß da auch weinend. Also, na, du konntest es ihm nicht gönnen. Es war wirklich was, worauf er so lange gewartet hatte. Und ich glaube, seine Fans noch mehr als er eigentlich. Und auch Judd Trump, der sich so wundervoll geäußert hat nach dem Finale und dem ja auch viel Unrecht geschehen ist in der Saison im Umgang mit ihm, ne? Ja, hat er ja nur letztes Jahr die UK Championship gewonnen und so. Das waren ja alles Themen. Also ich wäre an Judd Trumps Stelle wirklich hart genervt gewesen in diesem Jahr. Und dann sich noch so zu äußern nach dem Finale dagegen Jack Lizowski und sich so ehrlich mitzufreuen, ja, das ist herrlich. Einfach, dass unser Sport das schafft, solche Geschichten zu schreiben. Da können wir nur dankbar für sein. Und Jack Lizowski ist hoffentlich immer noch sehr dankbar für den Titel. Wahnsinn.
Und die Snooker-Community ist dankbar, dass Jack Lizowski an diesem Tag dann auch endlich die Snooker-Saison 25/26 eröffnet hat. Das
Oh ja, oh ja.
dauerte ja eine Weile. Und ja, wie gesagt, Wuisa und Alfie Burden holten auch noch Debüttitel gegen ja, durchaus prominente Spieler in dem Fall. Weezer gegen John Higgins, Alfie Burden gegen Stuart Bingham. Und wenn wir über Breite sprechen, dann sind wir eigentlich auch gleich beim nächsten Thema, nämlich Maximum Breaks, die in der
Ich dachte, du
Breite.
kommst jetzt mit einem richtig dicken Spieler, Christian.
Nein, da kann ich ja dann Stuart Bingham auf jeden Fall nicht mit reinnehmen. Der hat ja massig abgenommen hier. Das, also nein, so eine Witze, die gibt es ja wohl gar nicht hier. Also,
Zu viel
das ist
Glühwein.
ja
Okay,
wirklich.
Maximum Breaks.
Maximum Breaks, genau. Da stellen wir mal schwupps, also nein, wir müssen ja anders anfangen. Da gibt es vor ein paar Jahren so diese bekloppte Idee von, ich weiß nicht, war das von einem Sponsor, war es von WST? Hey, wir hauen jetzt hier mal ein Riesenpreisgeld raus für Leute, die 20 Maximum Breaks spielen. Für alle. Wenn einer das schafft. Also nicht einer, sondern alle. Zusammen 20. So. Was wurde gespielt? 11, 12. Keine Ahnung. Man war weit weg. Jetzt gibt es ja das Maximum Preisgeld bei Triple Crown Events oder Quadruple Crown. Auch so ein Thema, über das wir vielleicht noch reden. Oder vielleicht lassen wir es heute auch einfach. Aber wenn dieser Rekord irgendwann mal realistisch sein sollte, dann ist er es wahrscheinlich diese Saison. Da schafft man 24, 25, mal 15 bereits den Rekord. Und Noah, was für eine Flut bekommen wir aber im Start der Saison 25, 26. Das hat er ja die letzten Wochen fast schon in langweiliger Art und Weise nachgelassen, weil es nicht mehr mehrere pro Turnier waren, phasenweise. Ich glaube, der Rekord waren bei 4. Ich glaube, bei einem Turnier gab es 4, 3 oder 4. Jetzt in den letzten Wochen ja ganz wenige, aber 16 haben wir schon und die halbe Saison steht ja eigentlich noch aus.
Und du warst immer sehr enttäuscht, als es Tage gab, an denen es dann doch kein Maximum gegeben hat. Also, die wurden ja dann immer weniger. Also, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, im Kalenderjahr 2025 gab es genau 25 Maximum Breaks. Insgesamt sind wir jetzt bei 233 in der Geschichte des Snooker. Und das ist ja nicht zu leugnen. Also, die Tendenz ist ja immer wieder steigend, auch was die Anzahl der Maximum betrifft. Aber was in diesem Jahr passiert ist, das sucht seinesgleichen und das steht immer dann trotzdem in Verbindung mit den Tischverhältnissen, auf die wir dann auch noch zu sprechen kommen. Aber ansonsten muss man mal sagen, trotzdem, auch ich sage das immer wieder, der Tisch kann dir noch zu helfen. Du musst dann erst einmal diese 147 spielen. Und ich kann mich an manche Breaks erinnern, auch zuletzt von Zhang Bingyu. Da waren wirklich extrem schwierige Bälle dabei. Also die wurden ihnen nicht geschenkt. Und insofern muss man sagen, das war schon eine wirkliche Flut, die da auf uns zugekommen ist. War wunderbar zum Anschauen, aber eben es schwingt dann doch dieser Gedanke eben mit, hat sich da bei den Tischen etwas geändert? Wir wissen, die Tablefitter sind geändert worden. Dieser direkte Zusammenhang, der ist uns noch nicht bestätigt worden. Und in letzter Zeit, also jetzt der UK Championship und Scottish Open, gab es ja dann auch kein Maximum Break in den Hauptrunden. Und da waren ja auch die Tischverhältnisse etwas schwieriger, was die Taschen betrifft. Also man könnte da schon ableiten, dass das dann doch auch mit großzügigeren Taschen zu tun hat.
Aber ist es der einzige Punkt, Kati, großzügigere Taschen? Was ist es sonst? Ist das Niveau einfach besser geworden? Sind die Spieler besser geworden? Weil es ist ja nicht mehr auch nur so, dass wir darüber reden, dass die Top-Spieler ständig Maximum Break spielen, sondern es sind ja wirklich teilweise sehr niedrig platzierte Spieler, die jetzt auch Maximum Break spielen und davon phasenweise auch mehrere. Also ich habe auch das Gefühl, dieses erste Maximum Break auf der Tour, da reden wir teilweise über Spieler, die sind erst ein, zwei Jahre auf der Tour überhaupt.
Ja, ich möchte gern vor allem über Jackson Paige reden, ne, der ja
Ja.
zwei Maximum Breaks bei der WM-Quali in einem Match gespielt hat. Unfassbar, war noch nie da gewesen. Jetzt hat es, glaube ich, irgendwer anders, hat das auch nochmal irgendwo am anderen Ende der Welt gemacht. Who cares, ne? Aber Jackson Paige hat das einfach gemacht und damit so ein bisschen so richtig diese Trendwende bei den Maximum Breaks eingeleitet, von der ich immer noch nicht überzeugt bin, dass es eine Trendwende ist, ne, Freunde? Wir haben jetzt einfach mal eine Saison mit extrem vielen Maximum Breaks. Wir haben auch manchmal schon WMs gehabt mit extrem vielen Century Breaks und dann gab es im Jahr drauf extrem wenig Century Breaks. Also das kann auch einfach mal passieren. Es gehört zu jedem Maximum Break auch ein
Ja.
Quäntchen Glück dazu und vielleicht haben einfach diese Saison viele Leute Glück in Situationen. Ja, also komm, ich will das jetzt noch nicht überbewerten. Ich will mich auch nicht zu sehr in die Tischdiskussionen reinversetzen, weil ich es nicht sehe. Und das interessiert mich dann nicht so sehr. Genau, nee, aber ich meine, wenn der Neil Robertson sagt, wir bräuchten mehr Tische, bei denen der Mark Selby Turniere gewinnt und dann gewinnt der Mark Selby das Turnier, dann soll mir das auch recht sein. Ich glaube, das ist schon an sich eine produktive Diskussion. Ich möchte auch noch die Theorie in den Raum stellen, dass seitdem wir die neue Players Association haben, ne, von John Higgins und Konsorten, die ja exakt bisher noch gar nichts gemacht hat, und Ronnie O'Sullivan ist, glaube ich, immer noch nicht Mitglied, seitdem es diese Association gibt, haben wir eine Rekordsaison mit Maximum Breaks. Also könnte man auch da sagen, das liegt daran. Oder wir warten einfach ab und gucken, was die Zeit bringt in Sachen Maximum Breaks und ihre Ursachen und ihre Wirkungen. Genau, ja. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Ich finde es gut, dass sich ein bisschen wieder eingependelt hat, weil es gab wirklich die Phase, da war ich ja auch so viel in den USA und ich persönlich bin dann nicht mehr nachgekommen, jedes Maximum Break zu gucken. Und das ist ein Satz, von dem hätte ich nie gedacht, dass ich ihn mal sagen würde.
So, das war jetzt ein kleines Mini-Seminar zu Kausalität kontra Korrelation, ne? Wenn man so möchte.
Immer gern geschehen.
Aber von einer Wirtschaftsdoktorandin, Doktorin, habe ich auch nichts anderes erwartet. Wir werden es nicht rausfinden, woran es liegt. Wir erfreuen uns einfach und hoffen, dass wir auch 2026 ganz viele weitere Maximum Breaks sehen werden. Es gibt ein paar Spieler, von denen wir sie nicht sehen werden und ein paar Referees, die sie nicht leiten werden, um diese hervorragende Überleitung mal irgendwie hier hinzukriegen.
Wow.
Sehr schön.
Also es gibt ja immer mal so Karriereenden von Spielern. Stephen Hendry, ein prominentes Karriereende mit einem kleinen Rückfall,
Schrecken?
über den man den Mantel des Schweigens breiten kann und vielleicht auch sollte. Aber ich habe das Gefühl, dieses Jahr waren da sehr viele emotionale Abschiede dabei. Und das betrifft sowohl Spieler als auch Schiedsrichter. Kathi, da bin ich wieder bei dir, weil wir müssen wenn wir bei den Referees reden, natürlich auch besonders mit dir sprechen, weil du da auch nochmal eine besondere Verbindung zu einigen hast. Alex Krizan hat seine Karriere beendet gerade. Leo Scullion völlig oder ziemlich überraschend jetzt auch zum Jahresende. Jan Verhaas, das hatten viele ja schon wieder vergessen oder gar nicht mehr auf dem Schirm, ist auch noch nicht so lange her. Ich glaube, nach der WM, ne, hat er gesagt, er macht nicht mehr. Also, wo sind die ganzen Schiedsrichter hin? Paul Collier ist auch noch gar nicht so lange her und Brandon Moore ist auch erst 2 Jahre her. Also, wo gehen die alle hin? Wir haben bald keine Schiedsrichter mehr.
Naja, ich meine, Brandon Moore sitzt beim Shootout, ne, und genießt seine Prominenz, dass ihn Leute noch erkennen im Publikum. Und Paul Collier und Jan Verhaas sieht man ja so gut wie bei jedem Turnier hinter den Kulissen. Das ist, finde ich, schon mal schön. Es waren sehr kontrastreiche Schiedsrichterabschiede, die wir erlebt haben, ne? Von der ganz großen Brandon Moore Show bis hin zu den sehr stillen, vielleicht finde ich zu leisen Abschieden von Jan Verhaas und jetzt auch von Alex Grischan. Das war ja in einem direkten Kontrast dann mit Leo Scullion, der natürlich auch als Schiedsrichter ganz anderes noch geleistet hat. Das ist ja klar, der war ja einer der Assessors, der absoluten Chefschiedsrichter, hat das WM-Finale geleitet. Und fand ich sehr, sehr schön, wie er aufgehört hat bei den Scottish Open. Und auch das Publikum hat ihn so schön gefeiert. Christian, mir fehlen da ein bisschen die Worte. Und das war auch wirklich ein ganz, ganz toller Moment bei diesem Finale. Und dann der Alex, der eine Woche vorher aufhört beim Shootout und da nicht das Finale schießt und auch eigentlich gar nicht erwähnt wird. Ich weiß nicht, also vielleicht wollte er es so, vielleicht ist das einfach ein Zufall gewesen, aber vielleicht ist es auch ein bisschen symptomatisch, wie umgegangen wird mit den nicht ganz top, top, top Schiedsrichtern. Und die brauchen wir ja auch. Und gerade in Deutschland sehen wir ja auch, dass da wenig nachkommt. Also wir haben ja das Glück, dass wir mit Maike Kessler und Marcel Ecker zwei absolute Top-Leute haben. Aber die haben wir jetzt auch schon lange. Und dass jetzt mal jemand so richtig dazustößt, kriegen wir vielleicht nicht mit, aber eigentlich würden wir es wahrscheinlich mitkriegen. Zumindest wenn, ne, wenn jetzt wirklich der große Schritt käme bei der Person Richtung Profi-Snooker. Also vielleicht müssen wir ein bisschen uns wieder überdenken, wie können wir mehr SchiedsrichterInnen anlocken, wie gehen wir mit denen um? Ich weiß nicht, müssen wir uns auch mal wieder mit Marcel drüber unterhalten. Insgesamt finde ich, man kriegt jetzt weniger mit. Liegt natürlich auch am Niedergang der Online-Community. Aber ich meine, jetzt sind ja wirklich, also von den Original-Assessors ist ja jetzt der Olivier Mathieu noch übrig. Zum Glück, ne? Und natürlich Marcel, klar. Aber danach kommt ja schon eine ganze Riege an Leuten, von denen ich jetzt gar nicht wüsste, wer jetzt der nächste Assessor geworden ist. Ist jetzt Rob Spencer Assessor? Also, ich meine, den würde ich ganz gerne mal öfters assessed sehen. Also interessant, oder? Das heißt, es ist ein bisschen so eine Blackbox auch geworden. Und das finde ich ein bisschen schade eigentlich.
Ja, vielleicht auch sowas, wo man zu spät realisiert hat, was die PTC-Serie unter anderem für Vorteile hatte, auch in dieser Hinsicht. Also da sieht man einen klaren Rückgang. Und nur das Gleiche gilt ja für Spieler, die ihre Karriere beendet haben. Auch da gab es durchaus sehr emotionale Stories, vor allem natürlich nach oder während der WM-Qualifikation. Joe Perry, Dominic Dale, Anthony Hamilton, alteingesessene Akteure, die das Kühl an den Nagel gegangen haben, obwohl Joe Perry gerade gestern tatsächlich mal wieder einen Titel geholt hat bei den Senioren im Finale gegen Jimmy White. Ja, man muss so langsam damit warm werden, dass ein paar Leute dann doch mal ihre Karriere beenden.
Ja, die Zeit bleibt halt nicht stehen und das sollte man auch schon langsam im Snooker begreifen. Das sind alle drei feste Größen gewesen in den letzten Jahren, zu denen wir alle unsere Geschichten haben. Bei Anthony Hamilton, dieser grandiose Sieg in Berlin 2017, wo eigentlich keiner damit mehr gerechnet hat, dass er jemals ein Ranking-Turnier gewinnen wird. Und dann ist es ausgerechnet in Berlin der Fall. Joe Perry auch mit tollem Titel, zuletzt auch noch bei den Welsh Open vor wenigen Jahren erst. Und auch Dominic Dale, unser ausgebildeter Sängerknabe, der immer wieder für gute Laune gesorgt hat, das Baseman. Also das waren schon auch Publikumslieblinge natürlich, aber du sagst es richtig, irgendwann ist dann die Zeit und alle drei sind eben in einem Alter, wo man dann auch zu Recht sagen kann, okay, ich war jetzt 30 Jahre lang Profi, ich darf jetzt zu Recht mein Kühl zur Seite legen und einmal Abschied nehmen vom Profisport. Und auch Anthony Hamilton war ja jetzt dabei bei diesen Seniors British Open. Joe Perry hat es eben gewonnen. Also die bleiben ja auch auf dieser Ebene dem Snooker erhalten. Dominic Dale auch als großartiger Kommentator, wie ich finde. Also die bleiben ja mit dem Snooker verbunden. Dass es jetzt mit der aktiven Karriere vorbei ist, ist, glaube ich, zu einem Zeitpunkt geschehen, wo sie alle drei sagen, sie haben mit Würde aufgehört. Sie hätten wahrscheinlich alle drei das Zeug, noch unter den Top 64 zu bleiben. Aber wenn dann der Erfolg eben noch ganz oben nicht mehr so möglich ist, dann glaube ich auch, dass der Zeitpunkt bei allen gut gewählt wurde.
Das glaube ich auch. Nach der WM ist immer so ein kleiner Cut. Und ich bin gespannt, was da eventuell dann auch nächstes Jahr auf uns zukommt. Denn, wie du gesagt hast, die Spieler werden teilweise auch nicht jünger, obwohl sie immer länger spielen. Und ja, vielleicht von einem emotionalen, vielleicht auch nicht erfreulich, ist ein komisches Wort in dem Zusammenhang, aber kommen wir mal auch zu ein paar unerfreulichen Sachen, die es ja auch gab im Jahr 25 und ein paar sind schon so angerissen worden. Nebenbei, Kati, Spielervereinigung, da gab es Drama dieses Jahr. Matt Selt kriegt erst auf den Deckel, weil er nicht ganz so tolles Verhalten an den Tag gelegt hat. Ich glaube, in Saudi-Arabien war das. Wird dann aus der WPBSA, aus dem Players Board geschmissen. Sean Murphy geht auch raus. Dann John Higgins gründet auf einmal eine Spielervereinigung aus dem Nichts. Auch da ist Matt Selt erst im Vorstand, dann wieder nicht mehr. Dann Ronnie O'Sullivan soll dabei sein, ist dann aber auch nicht ganz dabei. Also weiß ich nicht, was ist er jetzt? Ehrenmitglied, so wie Uli Hoeneß bei Bayern. Ich habe keine Ahnung. Er hält die Fäden im Hintergrund zusammen, man weiß es nicht. Da ist eine ganze Menge Diskussion im Hintergrund gerade, aber so richtig was Handfestes kriegt man da auch nicht.
Ja, ich glaube mittlerweile, ich meine, jetzt schreiben wir gerade den 29.12., als wir das aufnehmen. Mittlerweile kann man, glaube ich, sagen, das ist eine peinliche Veranstaltung, oder? Also angeblich ist ja jetzt irgendwie die Hälfte der Tour Mitglied bei dieser Vereinigung, aber das ist schön. Ich glaube, das würde denen mehr bringen. Die würden im Gartenliebhaberverein Mitglieder werden, dann würden sie ein bisschen mehr frische Luft bekommen. Ich glaube, das wird sich langfristig mehr auszahlen, ne? Ich hatte wirklich Hoffnung für diese Association, dass es zumindest mal ein gutes Drama bringt, dass wir unser Popcorn rausholen können. Aber es scheint doch einfach im Grunde, es sind auch ein paar vernünftige Leute da dabei gewesen. Ich will das gar nicht schlecht reden. Ne? Also auch Leute mit mehr als genug Gehirnzellen, die man braucht, um einen Kühl zu halten. Ne? Deswegen, ich hatte da schon Hoffnung, dass da jetzt was passiert. Aber das ist eigentlich auch allen klar, dass da sofort was passieren muss und dass man da ein bisschen ein Momentum aufbauen muss und dann was liefern muss. Ich meine, das haben wir auch gesehen bei anderen Podcast-Projekten dieses Jahr, die gestartet sind und dann, ich weiß nicht, nach -4 Folgen wieder aufgegeben haben. Na, zumindest jetzt seit einem halben Jahr ohne Folge. Also man muss da schon was rein investieren, am Anfang mit so einem Knall starten, aber dann halt auch so ein Momentum aufbauen und am Laufen halten. Und das ist nicht leicht, das ist völlig klar. Und die Leute haben auch alle anderes zu tun und müssen Turniere spielen und in Finals stehen und so weiter. Aber irgendwie, also ich werde es im Moment stellt sich das für mich so dar, als wäre das einfach John Higgins, der gerne mehr Lachshäppchen hinter den Kulissen hätte. und deswegen diese Vereinigung gegründet hat. Und weil aber die Lachshäppchen für alle da sein sollen, sagt er auch, das ist nicht nur für die Topspieler, diese Spielervereinigung. Also macht doch mal was oder sagt mal, was ihr wollt oder wofür ihr steht. Also da muss ich auch sagen, Steve Dawson in seinem Interview, also war da zu Recht, glaube ich, ein bisschen perplex. Ich kann mir das gut vorstellen, dass da einfach auch bisher nichts passiert ist und jetzt haben wir mal einen Verein gegründet. Es ist schon lustig, aber ich glaube, es ist allerhöchste Eisenbahn, dass die was machen, wenn die irgendwie ernst genommen werden wollen. Aber Mark Erlen meinte doch, das liegt an den Anwälten, aber da kennt der sich ja besonders gut aus eigentlich. Also das Ganze ist einfach eine komödiantische Veranstaltung bisher. Ob da was Seriöses mal noch draus wird, wir werden sehen. Ich würde es ja hoffen, aber bisher nichts.
Bisher nichts. Ja, Steve Dawson, auch ein gutes Stichwort. Das war ja auch so ein Lowlight dieses Jahres. Nur, also die Aussagen, die dann wirklich auch den letzten Beweis lieferten, dass im Moment tatsächlich es viel zu viel einfach nur noch ums Geld geht. Also man könnte in der aktuellen Zeit, und das wird auch wieder, und damit sei auch wieder das Gespräch mit TC, was wir fürs demnächst, was ihr demnächst hören werdet, in Richtung German Masters.
Das ist so gemein hier, was ist so,
Ja.
wie du es schon anteaserst.
Ja, könnt ihr euch darauf freuen. Das wird doch auch Thema sein, weil das German Masters würde es unter den aktuellen Bedingungen wahrscheinlich gar nicht geben. Oder es würde wahrscheinlich gar nicht probiert werden. Und wir könnten jetzt auch ganz viel noch über das Steve Dawson-Interview reden und über Preisgelder, über den Ruf des Geldes Saudi-Arabien. Aber das wollen wir vielleicht gar nicht unbedingt, denn wir wollen ja möglichst viele frohe Themen mit reinbringen. Und Noah, was gibt es Schöneres, als bei jedem Turnier in dieser Saison oder in diesem Jahr über das Material zu reden? Über Tischdiskussionen zu reden, weil, komm, so viele Maximum Breaks, wie derzeit gespielt werden, das muss ja an den nicht ganz so tollen Tischen liegen. Ich habe das Gefühl, wir haben selten, es gab immer mal wieder Diskussionen, seien es Kicks, seien es, da ist es zu kalt, da ist es zu feucht, da ist irgendwie das Klo zu nah beieinander. Aber ich habe das Gefühl, wir haben selten so viel über die Tische, über Bandenabläufe, über ablaufende Tische, Bandenabschläge, über ablaufende Tische, über die Temperatur, über Tascheneinläufe, über Tische auf Bierdeckeln, um John Higgins zu zitieren, geredet wie in diesem Jahr. Und dann soll mir mal einer erklären, warum wir trotzdem so viele Maximums haben.
Das ist die gute Frage. Und im Endeffekt muss man natürlich sagen, die Anzahl der Maximum Breaks ist gestiegen. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Und auch die Tatsache, dass die Diskussion mehr geworden ist, ist auch nicht von der Hand zu weisen. Denn ich kann mich erinnern, wir haben jede Woche gefühlt über ein anderes Thema gesprochen, das aber im großen Kontext dann doch wieder das gleiche war, nämlich die Tischverhältnisse. Und jede Woche hat irgendein Spieler etwas anderes gefunden. Es war die Höhe, es war der Lauf der Bälle, die Tascheneinläufe, also irgendwas war immer. Ich glaube schon, was eine entscheidende Rolle gespielt hat, sind natürlich auch die klimatischen Verhältnisse dann immer vor Ort. Wir kennen das auch aus China, auch in den Sommermonaten. Da ist es draußen relativ warm und das macht sich natürlich dann auch auf die Tischverhältnisse bemerkbar. Diese Feuchtigkeit ist meistens nie gut für einen Snookertisch. Und jetzt so gegen Ende, wo es dann auch draußen kälter wird bei der UK Championship und auch bei den Scottish Open, da hatte ich so das Gefühl, da kommen wir wieder an den Standard, den wir gewohnt waren, sondern dass Snooker wirklich schwer zu spielen ist und ganz was anderes ist als ein normaler 8-Pool-Billardtisch, also auch was die Tascheneinläufe betrifft. Also ich glaube jetzt am Schluss bei den letzten zwei Turnieren ist die Richtung dann wieder positiv verlaufen, aber generell muss man sagen, diese ganzen Diskussionen, im Endeffekt ist es für alle Spieler gleich und es gilt sich einfach auf diese Verhältnisse einzustellen. Und ich würde trotzdem sagen, dass bei jedem Turnier im Endeffekt dann trotzdem auch der Beste verdient gewonnen hat.
Das auf jeden Fall und wir werden die ganzen Tischdiskussionen auch nicht lösen können. Deshalb kommen wir einfach zu deutlich erfreulicheren Themen. Und da gab es in diesem Jahr ein dominantes und vor allem für Kati, für uns war es eine besondere Folge, die tausendste, an der wir sehr viel gearbeitet haben. Es war keine einfache Zeit, es war keine einfache Folge, das überhaupt zu produzieren. Viel ist da auch während des German Masters entstanden, aber es hat sich absolut gelohnt. Es war ein wunderbares Ereignis und es war auch nicht das einzige tolle Ereignis für uns dieses Jahr. Ich war im Crucible, du warst im Crucible, du warst zweimal bei den Kollegen von Radio Snooker, bei Nick Metcalf und hast seine Zahlen durch die Decke gehen lassen und das absolut zu Recht. Also ja, wir können uns dann irgendwie auch mal auf die Schulter klopfen für wirklich ein unfassbar gutes Total Clearance Team, was wir hier haben.
Oh ja, absolut. Ich meine, das hat sich richtig ausgezahlt dieses Jahr, was wir hier reinstecken. Im Sinne von, es hat vielen Leuten Freude bereitet und das ist auch bei uns wieder angekommen, dass Leute Freude daran haben. Wir reden ja oft so ein bisschen in unsere Mikrofone hier rein und wissen dann gar nicht, hat es den Leuten jetzt gefallen zu Hause oder nicht. Aber was wir dieses Jahr an Zuspruch auch bekommen haben und an Anerkennung, das wärmt mich jetzt für die nächsten Jahre, Total Clearance. Also auch nach wie vor, ich bin jedes Mal so gerührt und geehrt, als wenn jemand sich die Mühe macht, ein Zitat aus einer Sendung bei Twitter, Blue Sky, wo auch immer zu posten. Ich meine, das kann doch gar nicht wahr sein. Aber die Leute machen das und es macht richtig viel Spaß. Ja, und ich meine, du warst auch bei Radio Snooker zu Gast, Christian. Nicht vergessen, du warst der erste deutsche Gast dort. Hast also quasi den Weg bereitet. Ja, das hat Spaß gemacht und auch diese Anerkennung, die wir aus der internationalen Community fast noch mehr bekommen haben über lange Jahre als aus der deutschen Presselandschaft, die bedeutet uns ja auch viel, weil wir sind Teil von der internationalen Community. Daran erinnert zu werden, ist aktuell wichtiger denn je mit dem Zerbrechen, Zersplittern der Online-Community, von dem wir uns nicht erholt haben bisher, ja. Ist das so wertvoll, dass man dann auf andere Arten und Weisen kommunizieren kann mit Leuten. Und ich muss auch sagen, nach meinem ersten Auftritt da bei Radio Snooker, da ging ja eine Hauptdiskussion auch wirklich bei Reddit los. Also auch was ich jetzt persönlich gar nicht so auf dem Schirm habe für Snooker. Vielleicht suchen wir auch einfach noch wieder das richtige Medium dafür. Und wir sind ja da. Das ist, glaube ich, gut. Und ich glaube, das ist insgesamt auch, ich habe das Gefühl, viele Leute haben uns wertgeschätzt in dieser 1000. Folge und für unser Engagement, die uns gar nicht mal unbedingt jedes Mal hören oder überhaupt regelmäßig hören. Einfach weil wir so eine feste Größe sind in der deutschen Snookerwelt, ähnlich wie Snooker Pro. Und wenn sich jetzt jemand fragt, ja, warum nennt ihr immer euch und Snooker Pro dann? Gibt es da nicht noch andere? Ja, eigentlich nicht, Christian. Ne? Das ist halt auch ein bisschen ein Problem, was wir haben. Aber wir schauen jetzt aufs Positive und wir haben eine tolle schreibend berichterstattende Seite mit Snooker Pro und da gehen auch wieder ganz viele liebe Grüße raus. Und wir haben uns als Podcast mit dem, was wir so können. Und damit haben wir, glaube ich, schon was wirklich die deutsche Snooker-Community bereichern kann. Und ja, was aus der Community wird, werden wir sehen. Aber ich meine, wir hatten ein tolles Jahr. Auch mit dem Crucible, Christiana, dass du es wirklich dorthin geschafft hast und wieder zurückgeschafft hast, das werden wir unvergessen bleiben. Also für mich war das ein relativ normaler Besuch, ne? Das war mal wieder Media Day. Der Green Carpet hat mir so viel Spaß gemacht. Also vielleicht an der Stelle auch die eine persönliche Anekdote. Also ich hatte früher als Fan, ich meine, war ja schon immer Mark Selby-Fan, völlig klar, ne? Habe ja früher dann auch mal, als ich den noch gar nicht kannte, dann so ein Fan-Selfie mit dem gemacht. Aber dann jetzt halt, als ich den auch immer besser kennengelernt habe, auch halt seit Jahren nicht mehr so ein Selfie oder so gemacht. Machst du ja auch nicht. Also im Presseraum darfst du sowieso nicht, auch wenn du dich privat mit einem Spieler gut verstehst, würdest du das nicht machen. Und dann war aber dieses Green Carpet-Event und da habe ich tatsächlich mit Heidi, auch da gehen Grüße raus, und dem Mark Selby mal wieder so ein Selfie gemacht, zum ersten Mal seit Jahren. Und ich hatte mal wirklich wieder so ein, hey Mensch, ich bin einfach ein Snooker-Fan. Hier, okay, ich bin halt, also das ist auch sehr nett, ne? Also, dass der Mark Selby mich dann erkennt und winkt und sofort rüberkommt für das Foto. Aber das war so ein richtig schöner Fan-Moment einfach, weißt du, also einfach wieder so ein Selfie zu machen zum ersten Mal seit 10 Jahren. Ja, das war herrlich. Das war so ein schöner Moment bei der WM. Und dann der zweite schöne Moment war, als du dann wirklich im Crucible saßt und Hossein Wafai bei der Arbeit zusehen durftest.
Ja, das war wirklich ein sehr interessanter Moment. Also Gott sei Dank hat Mark Allen parallel dazu das wunderbarste und tollste Maximum Break gespielt, was ich je gehört habe.
Oh ja.
Das war ein grandioser Moment. Werde ich nie vergessen. Aber Crucible, ja, ich kann es nur jedem empfehlen. Macht das, solange es noch geht. Wir wissen nicht, wie lange das noch der Fall sein dürfte oder der Fall sein wird. Und Noah, du musst es auch noch dahin schaffen, ne?
Ja, also jetzt schauen wir mal, ob der Vertrag verlängert wird. Es ist ja immer noch so ein bisschen im Dunkeln, das Ganze. Nächstes Jahr wird es schwierig werden, aber es ist ja 27 auch noch ein Jahr, das würde ich dann anstreben. Aber ich vergönne es dir von Herzen, dass du es heuer geschafft hast. Und als da die ersten Fotos eingetrudelt sind, hat man auch bei dir wirklich die Freude gesehen. Und ich hoffe, du hattest wirklich eine wunderschöne Zeit. Und aus euren Erzählungen, glaube ich, muss man da wirklich eines Tages, solange es noch möglich ist, wirklich hinfahren. Weil einfach alle, die vor Ort sind, sind einfach wirklich begeistert davon. Und da merkt man eben, was das ausmacht, wenn man wirklich einen Standort mit einem gewissen Ereignis auch verbindet. Denn WM und Crucible, das gehört ja einfach zusammen, wenn du seit 1977 hier da bist. Das ist bei den Snooker-Fans fest verankert. Und ich meine, da reden wir uns sowieso blöd herum, dass wir da immer wollen, dass das verlängert wird. Und es kommt einfach nichts. Und man weiß nicht, in welche Richtung es geht. Aber solange es noch geht, und ich bin froh, dass du es heuer geschafft hast, sollte man das machen. Also insofern war das sicherlich dein Highlight im Snookerjahr, unter anderem natürlich.
Das war's. Das waren famose Tage und für Kati waren das sehr anstrengende Tage, wo dann immer eine kleine Vene am Hals schon pulsierte, wenn mein Name auf ihrem Handy auftauchte, weil sie mich wieder aus einer Situation retten musste oder beruhigen musste.
Mehr das eigentlich, ja. Also der Christian, ich will mal ein bisschen Kontext geben. Ich meine, Leute haben das nicht mitverfolgt, die haben nicht mein WhatsApp gelesen. Ne? Also du hattest, ich sag mal, du bist jetzt nicht der entspannteste Reisende. Ich glaube, das kann man über dich sagen, Christian. Also du bist schon jemand, der sich dann öfters auch mal Gedanken macht. Und du hast vielleicht auch nicht die beste An- und Abreise nach Sheffield gebucht, die man hätte nehmen können, aber es hat ja alles funktioniert und ich habe fleißig Lagepläne des Crucibles hergestellt, weil das ist auch wirklich ein bisschen verwirrend, wo man da hin muss für den Presseraum und so. Das ist schon das nicht ganz so einfach alles. Genau, vor allem, weil man hat ja auch ein bisschen Respekt, ne, und überall sind Sicherheitsleute und man will ja auch nicht jetzt da irgendwie negativ auffallen, indem man den falschen Eingang nimmt und dann irgendwie in der Küche steht oder sowas. Genau, also und deswegen hatten wir wirklich sehr intensiven Kontakt darüber, wie du ins Crucible und vom Crucible wieder wegkommst und es hat aber ja alles bestens funktioniert und du konntest Snooker dort genießen. Wie lange noch? Ist halt wirklich die Frage, ne? Und wir haben jetzt den 29.12. Barry Hearn hat gesagt, bis Ende Dezember wissen wir es. Wir wissen bis jetzt nichts. Steve Dawson hat schon zurückgerudert in seinem Interview, aber das ist natürlich peinlich hoch 5. Also entweder du verpasst den Barry Hearn mal einen Maulkorb, Freund, oder ihr schaut, dass der halt Sachen sagt, die ihr dann auch liefern könnt. Also meine Vorhersage ist, wir werden es bei der WM 2026 noch nicht wissen, wie das weitergeht. Für 2027 können sie noch die Tickets verkaufen. Das heißt, solange muss sich keiner Gedanken machen. Und das ist natürlich peinlich, aber ehrlicherweise, es ist auch für alle Beteiligten peinlich. Weil Sheffield, die stecken sehr viel Herzblut in Details rein. Und wie die Stadt, ne, alle Hecken in Snookerformen geschnitten und überall Plakate und auch der Green Carpet und so. Also dieses Gesamterlebnis ist schon toll und auch, wie gesagt, sehr detailverliebt, auch von Seiten von der Stadt. Gleichzeitig gehören halt ungefähr alle ernstzunehmenden Hotels um das Crucible rum dringend general überholt und saniert. Ja, und das würde allein schon ein paar Jahre dauern. Ich habe jetzt mein Hotel eben gebucht, also zumindest mal, ne, mal was reserviert für die kommende WM. Und so richtig gern habe ich es nicht gemacht, ehrlicherweise, weil ich ja weiß, in was für Zuständen die Hotels sind und dann aber auch zu dem Preis und so. Deswegen, ich habe mich so ein bisschen dabei ertappt, eigentlich zu denken, Mensch, das wird der WM vielleicht gar nicht schlecht tun, einfach mal so 5 Jahre rumzureisen, während sich Sheffield general überholen kann. Woher das Geld dafür kommen soll ohne Snooker-WM, weiß ich auch nicht, aber das ist jetzt auch nicht vorrangig mein Problem. Aus Fansicht würde ich sagen, na, schick die WM mal ein Jahr ins Tempodrom, ein Jahr nach China, dass wir das mal abhaken können alles. Und dann kommt zurück ins Crucible und habt so ein paar Sachen modernisiert in der Zwischenzeit. Also das fände ich mittlerweile gar nicht mal unbedingt das Schlechteste, wenn ich einfach logistisch praktisch dran denke, wie Sheffield bei Nacht ist in manchen Ecken, wie die Hotels beieinander sind. Also man darf es auch nicht zu sehr romantisieren, auch wenn die reine Snooker-Experience zu Recht romantisiert wird und hoffentlich nie verloren gehen wird.
Das hoffe ich auch. Wir werden es hoffentlich im Jahr 26 irgendwann erfahren, wo es nach 2027 dann mit der Weltmeisterschaft weitergeht. Wir sind uns einig, ihr solltet es auf jeden Fall, und damit geht das natürlich auch an dich, Noah, noch dahin schaffen, solange es im Crucible ist. Und wenn nicht, hat man ja immer noch das zweite Snooker-Mekka, nämlich das Berliner Tempodrom, das 2026 ja auch wieder ansteht. Und damit kommen wir auch langsam Richtung Ende dieses wirklich tollen Jahresrückblicks. Wir hätten noch so viele mehr Themen. Wir wollten eigentlich auch noch mal ein bisschen ausführlicher über die Materialdiskussionen reden. Man könnte auch noch über einzelne Spieler ganz lange reden, aber dazu haben wir gar nicht mehr die Zeit, weil ansonsten schaltet ihr auch irgendwann aus. Deswegen kommen wir jetzt einfach mal so ein bisschen zu den Top- und Flop-Spielern des Jahres und dann zu unseren Vorhersagen fürs nächste Jahr, um das Ganze so ein bisschen zu einem Abschluss zu bringen hier. Und ich muss sagen, Noah, mir ist es gar nicht so leicht gefallen, einen Top-Spieler für das Jahr 2025 zu finden. Man könnte ein paar nennen. Man hat so Zhao Shintong natürlich, ne, als Weltmeister, John Higgins, der wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat. Kyron Wilson war auch zu Jahresbeginn noch sehr gut unterwegs. Auch Sean Murphy hat ein sehr gutes Jahr 25 gespielt. Es gab so ein paar Aufsteiger, die sehr gut unterwegs waren auf der Tour. Stan Moody, Joe O'Connor, Wuhisa natürlich, Julie Long, der auch so langsam wieder ein bisschen zu alter Form zurückfindet. Aber es fällt schwer, einen Namen zu finden. Wenn man einen finden möchte, dann wäre es wahrscheinlich Mark Selby, der, was waren es dann jetzt, vier Titel dieses Jahr insgesamt oder drei zumindest geholt hat. Davon jetzt mit der UK Championship, mit dem Champion of Champions auch zwei größere. Und vor allem dabei wieder mit einer so tollen Selbstverständlichkeit am Tisch steht. Also ja, wenn dann Mark Selby, oder?
Ja, du nimmst mir die Worte vorweg. Also wenn ich mich
Ach
wirklich
so,
auf eins
Entsculdigung.
entscheiden müsste. Na, na, alles gut, alles gut. Aber wir denken gleich. Also Mark Selby ist für mich schon, wenn ich daran denken müsste, wirklich einen herauszupicken, dann wäre es dann wirklich Mark Selby, weil eben auch im Hinblick auf seine letzten Jahre, die nicht die leichtesten waren, darf man schon von einem kleinen Mini-Comeback sprechen, auch hier, was die Leistungen betrifft. Und gerade jetzt im Spätherbst mit UK Championship und Champion of Champions, wo er wirklich in eindrucksvoller Manier hier die Titel gewonnen hat, da darf man dann schon sagen, dass Mark Selby wahrscheinlich der Spieler der Saison war, aber eben jetzt nicht mit diesem großen Abstand. Es gab immer so Phasen, wie eben bei Sean Murphy, bei den British Open zum Beispiel, oder John Higgins, der ja eigentlich auch schon kurz aus den Top 16 dann draußen war und dann doch auch wieder zwei Titel im Frühjahr gewonnen hat. Also es gab nicht diesen einen Spieler. Bei Kevin Wilson war es so, dass die 25er-Saison jetzt im Herbst nicht optimal verlaufen ist. Also da war die Saison davor um einiges besser. Also es gab jetzt nicht, vor allen Dingen über diesen Zeitraum, nicht einen Spieler, der die Szene dominiert hat. Aber wir haben es ja vorher schon andiskutiert. Das ist ja auch irgendwo das Gute daran. Und so sind eben diese Geschichten entstanden mit den vielen neuen Siegern. Und deswegen ist es aus der logischen Folge heraus auch eigentlich fast nicht machbar, hier einen Spieler der Saison zu nennen, der wirklich über allen anderen gestanden ist. Also ich würde mich da jetzt wirklich nicht zu 100% festlegen wollen.
Kathi, ich denke mal, von dir werden da wenig Einwände in diese Richtung kommen. Und was Mark Selby angeht, dass seine Spielweise auch bei UK Championship, beim Champion of Champions, das erinnert ja auch wieder an den Mark Selby, der die Main Tour in den 2010ern dominiert hat.
Ja, das stimmt schon. Gleichzeitig, also bin ich mir sehr sicher, dass der Mark Selby sich selbst niemals als Spieler des Jahres sehen würde. Also auch wenn man dem jetzt sagen würde, du musst jetzt nicht bescheiden sein oder so. Deswegen, also ich glaube, dem steckt auch immer noch die WM in den Knochen, wo Ben Wollaston ihn in den Grund und Boden gespielt hat, ne? Daddy Cool, das war auch so also ein Moment der WM. Also das heißt, deswegen, weil ich so ziemlich überzeugt davon bin, dass Mark Selby sich selbst auf keinen Fall so sehen würde oder sein Jahr nicht so sehen würde, würde ich dann, ich gehe jetzt einfach zu Flo Nüssle. Der wurde Profi. Der wurde Profi. Also deswegen für mich mein Spieler des Jahres Flo Nüssle. Weil es auch so leicht gewesen wäre, diesen Absprung nie zu schaffen. Und er hat ihn aber geschafft nach den schweren Jahren. Genau. Aber natürlich, Mark Selby hat fantastisch gespielt. Es hat so viel Spaß gemacht. Champion of Champions, UK Championship. Also ein Traum. Ein Traum. Ich hoffe, er kann daran anknüpfen. Ich hoffe, er hat Spaß daran. Genau. Also auch andere haben ja, ich meine, Chris Wakelin, so konstant, immer mit
Ja.
gut dabei, ne? Und dann eben diesen zweiten Ranglistentitel geholt und wirklich dieses Shootout-Jumpstart für die Karriere dann so richtig gut genutzt, war krass. Auch ein magischer Moment, David Grace gegen Judd Trump in Berlin, oder? Wo David das Match eigentlich hätte gewinnen können. Das hat dann nicht so geklappt. Aber ja, ich glaube, die Breite an tollen Momenten, auch der Ethan Llewellyn, also der beim Shootout mich richtig begeistert hat. Genau, also die Breite macht es, glaube ich, dieses Jahr. Deswegen können sich einfach eigentlich alle mal auf die Schulter klopfen als Spieler des Jahres.
Sehr schön, dann suchen wir auch keinen Flop, oder? Weil da fällt es ähnlich schwer.
Doch.
Doch, okay. Da fällt es ähnlich schwer, wenn auch mir da tatsächlich ein paar mehr Namen eingefallen sind. David Gilbert zum Beispiel, der im Moment sehr stark auf der Suche nach Konstanz ist. Aber allen voran ist bei mir da, muss ich sagen, Hossein Wafai, der wirklich für mich die Komplettenttäuschung. Und das liegt jetzt nicht nur zu 80%, aber nicht nur an dem Auftritt bei der Weltmeisterschaft, den ich live mit ansehen muss, Entschuldigung, durfte. Nur wenn man möchte und böse sein will, könnte man ja sogar Judd Trump mit reinnehmen, ne? Der ja keinen Titel geholt hat 2025.
Man muss natürlich immer zur Einordnung sagen, wir messen da die Spieler mit unterschiedlichen Maßstäben, ist ja vollkommen klar.
Ja.
Und vor allen Dingen auch bei Hossein Wafai, da darf man aufgrund seiner Vorgeschichte auch einiges erwarten, weil er eigentlich jetzt schon wirklich ein gestandener Profi ist und wirklich schon tolle Leistungen gezeigt hat. Und wenn man sich das Season Ranking ansieht, er ist momentan auf Platz 52, also hat den Grand Prix da wirklich deutlich verpasst, obwohl es jetzt bei den Scottish Open wieder eine Spur besser ausgesehen hat. Aber insgesamt, und das liegt wirklich nicht nur an dem einen Match da in Sheffield, es war einfach nicht überzeugend genug und da ist wirklich sehr wenig gekommen. Und du hast vollkommen recht, auch Judd Trump darf man da mit Fug und Recht nennen, weil wenn du eigentlich das ganze Jahr keinen Titel gewinnst, dann ist das schon eine Enttäuschung für ihn. Es war auch spielerisch, vor allen Dingen am Anfang der diesjährigen Saison, wirklich alles andere als überzeugend. Am Schluss war es jetzt dann vor allen Dingen auch von den Ergebnissen her mit einigen Finaleinzügen dann doch besser. Also er kann so halbwegs zufrieden das Jahr abschließen. Aber da muss natürlich für seine Ansprüche dann auch wesentlich mehr kommen. Ich glaube, die Halbfinalniederlage gegen Mark Williams bei der WM, die hat ihm sehr geschmerzt, weil er war ja dann doch der Favorit. Und viele hätten natürlich gerne dieses Finale gesehen zwischen Judd Trump und Xiao Xing Zhang. Dazu ist es dann nicht gekommen. Ich bin auch davon überzeugt, dass Trump da mehr Gegenwehr geleistet hätte, auch aufgrund des Altersunterschiedes im Vergleich zu Williams. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, auch ein Ronnie O'Sullivan muss man da nennen, weil, okay, es gab diesen Finaleinzug beim Saudi Arabia Masters, aber ansonsten war vor allen Dingen jetzt in der zweiten Saisonhälfte nicht viel los und in der ersten hat er nicht viel gespielt. Also, wenn er wirklich noch einmal hier Weltmeister werden will zum achten Mal, dann muss er definitiv mehr spielen. Dann muss er aus meiner Sicht auf alle Fälle beim Masters dabei sein. Also es gibt auch schon den ein oder anderen größeren Namen, der in dieser Saison nicht das erfüllt hat, was wir uns von ihnen erwartet haben. Also da fällt es mir dann doch leichter als wie bei den Tops.
Kati, wie sieht es da bei dir aus? Wer ist dein Spieler des Jahres, dein Flop-Spieler des Jahres und warum ist es Ding Junhui?
Ja, genau. Also für mich eindeutig Ding Junhui, weil er wird ja jetzt nie wieder der erste chinesische Weltmeister werden. Und das sage ich mit einer gewissen Schadenfreude. Genau. Genau. Also deswegen der bei mir oben auf der Liste. Ebenfalls oben auf der Liste Mark Allen für seinen Umgang mit dem German Masters 2025. Wir erinnern uns. Ebenfalls bei mir auf der Liste Ronnie O'Sullivan. Das finde ich schon auch. Einfach, weil wir. Dieser Lack, dieser Glamour, der blättert so ein bisschen ab bei Ronnie O'Sullivan. Und das möchte ich dokumentiert wissen, weil sonst finde ich das unfair. Genau, aber trotzdem hat er auch wieder Spiele gezeigt, wo wir alle dankbar waren, dass wir es erleben durften. Und das klingt so pathetisch, aber war auch irgendwo wahr, oder? Wo er da mal wieder so wirklich außerhalb von, also in höheren Sphären des Snookers gespielt hat. Also schön, dass wir das mitnehmen konnten. Aber allgemein, ja, würde ich auch sagen, also das war jetzt nicht das Jahr des Ronnie O'Sullivan. Trotzdem für mich mein Flop. Alle bei der WM, die es nicht geschafft haben, sich Zhao Jintong in den Weg zu stellen. Weil der war ein Amateur ohne die krasse Praxis der Jahre zuvor. Und ich finde das peinlich. Der hat fantastisch gespielt, wirklich. Der hat weltmeisterlich gespielt. Ich will nicht seinen Erfolg schmälern auf irgendeine Art und Weise. Und trotzdem fand ich es peinlich, dass da niemand ein Mittel dagegen gefunden hat. Und da schließe ich die ein, die nicht gegen ihn gespielt haben, weil sie es vorher schon vergeigt haben. Also, nee, das ist für mich alles Flops. Also, es will mir nicht in den Kopf rein, dass niemand den Zhao Jintong schlagen konnte und stoppen konnte auf dem Weg zum Weltmeistertitel mit Ansage durch die Qualifikation durch. Nee, also die alles Flops, Christian.
Okay, also alles Tops, alles Flops. Das war das Jahr 2025. Und wir freuen uns riesig aufs nächste Jahr. Nicht nur hier bei Total Clearance, sondern auch auf der Main Tour. Deshalb möchte ich von euch jetzt ein paar verrückte oder von mir aus auch realistische Vorhersagen fürs nächste Jahr haben. Wer holt 26 seinen ersten Titel? Wer kommt erstmals ins Crucible? Ja, und dann noch irgendwas anderes, was Snooker-relevant oder Snooker-related ist, was 2026 passiert. Ich kann gerne anfangen, wenn ihr möchtet, oder einer von euch will.
Nee, Christian, starte du mal, komm.
Ich starte, okay. Also mein Debüt-Titelträger 2026 ist bitte Joe O'Connor. Ich glaube, das ist die wenig überraschendste Aussage, die ich jetzt hier hätte machen können. Mein Crucible-Debütant, ich habe kurz überlegt, ob ich Flo Nüssle nehme, aber nee, vielleicht noch ein Jahr zu früh, der schafft es übernächstes Jahr. Mein Crucible-Debütant wird Stan Moody und eine anderweitige Vorhersage 26. Ich sage, 2026 beendet einer der 92er endlich seine Karriere. Welcher davon weiß ich nicht, aber einer davon wird's tun.
Krass. Das ist eine gute Auswahl, Christian, muss ich sagen. Noah, magst
Kann
du
man so
weitermachen?
stehen lassen? Ja, du, pass auf. Also für mich der erste Neuling, der einen Titel gewinnt, ist für mich Aaron Hill. Dann würde ich als Crucible-Debütanten Julian Beuku mir wünschen. Und das ist gar nicht so unrealistisch, weil er hat wirklich schon teilweise tolle Ergebnisse gezeigt. Und einen Hot Take, was gibt es noch? Ich glaube auf alle Fälle, und da schließe ich mich dann jetzt an, dass vielleicht einer, der nicht in den Top 64 ist, ein Ranking-Turnier gewinnen wird.
Okay, good call. Aaron Hill hatte ich auch auf dem Zettel, muss ich sagen. Über den Namen habe ich auch kurz nachgedacht, aber Kathi, wie sieht's bei dir aus?
Ja, verrückt. Also ich habe tatsächlich ein paar Doppelungen, deswegen weiche ich jetzt von denen ab, damit wir uns nicht doppeln. Ich sag, okay, German Masters Debütant Flo Nüssle. Crucible Debütant, ich kann es nicht glauben, dass der da noch nicht gespielt hat. Martin O'Donnell. War der wirklich noch nicht im
Was?
Crucible?
Echt?
Ich weiß es nicht, aber ich habe es nicht gefunden.
Das ist ja
Naja,
Wahnsinn.
oder? Also das können wir jetzt nochmal nachschauen. Ich war vielleicht auch zu faul dafür, aber ich meine nicht. Deswegen wäre das mal mein Crucible-Debütant. Und erster Ranglistentitel, also nachdem ich jetzt auch das Shootout da für Elfie Burden gesehen habe, es muss doch mal für David Grace klappen. Es muss doch einfach mal reichen, Christian. Also das wäre doch schön. Das würde ich mir sehr wünschen. Und dann an andere Vorhersagen. Okay, pass auf. Ich sage, wir haben unglaublich wenig Century Breaks bei der WM. Ich sage, wir wissen am Ende der WM immer noch nicht, wie es mit dem Crucible weitergeht. Und ich sage, es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass Mark Allen von mir aus Versehen eine Currywurstsoße auf seine Snookerweste gekippt bekommt in Berlin. Weil er hat gemeldet und er hat ein Held-Over-Match für Berlin. Und nichts daran gefällt mir. Genau. Also das wären meine Vorhersagen.
Ja, ich habe nachgeguckt. Martin O'Donnell tatsächlich, der war noch nicht im Crucible. Das gibt's doch gar nicht.
Oder? Ja.
Ja, das Good Call, würde ich sagen. Also alle diese Sachen sind nicht unrealistisch. Und bitte, bitte sag mir vorher Bescheid, wann dir aus Versehen was bei Mark Allen rauffällt, weil ich möchte dann dabei sein. Das möchte ich unbedingt sehen. eventuell auch für die Nachwelt dokumentieren. Und ja, dann bleibt uns nicht viel mehr übrig hier bei Total Clemens. Das ist schon wieder 10 Minuten länger geworden, als wir eigentlich auf jeden Fall vorhatten, es nicht länger werden zu lassen. Aber es war auch unfassbar viel zu besprechen über ein tolles Snookerjahr 2025 mit sehr vielen, sehr emotionalen Highlights, nicht nur auf der Main Tour, sondern auch für uns persönlich bei Total Clemens. Uns bleibt nicht viel mehr übrig, als euch einen wunderschönen Start ins nächste Jahr 2026 zu wünschen. Danke fürs Zuhören. Noah, Kati und Christian sagen bis zum nächsten Mal. Das ganze Team von Total Clearance sagt tschüss.
Guten Rutsch euch allen.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.